Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Manche haben sie allein wegen ihrer exaltierten Spitzenkragen und Netzhandschuhe geliebt, aber vor allem doch wegen ihres scharfen Blicks durch die charakteristische Brille. Wir erinnern an Ruth Bader Ginsburg, die oberste Richterin der USA, die vergangene Nacht mit 87 Jahren gestorben ist. Umgehend wird mit harten Bandagen um ihre Nachfolge geschachert. Unser erstes Thema. Es folgen Premierenberichte zu den neuen Produktionen von Shishi Pop und Reinhard Grebe und wir schauen zurück aufs Reeperbahn-Festival, das heute Abend endet. Wie viele Richterinnen bräuchte es am obersten Gerichtshof der USA?
People ask me sometimes, when will there be enough women on the court? And my answer is, when there are nine.
Ruth Bader Ginsburg hätte am liebsten also alle 9 Richterplätze für Frauen gehabt. Vorher seien es nicht genug. Über Jahrzehnte hat sie als oberste Richterin für die Gleichberechtigung der Geschlechter und gegen Diskriminierung von Homosexuellen gekämpft. In der vergangenen Nacht ist sie mit 87 Jahren nach langer Krebskrankheit gestorben. Und keine 24 Stunden nach ihrem Tod beginnt eine takt- und schamlose Schlammschlacht um die Nachfolge der liberalen Feministin. Wir wollen Ruth Bader Ginsburg würdigen, im Gespräch mit Susan Nyman, der Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums. Guten Abend, Frau Nyman.
Guten Abend.
Womit geht Ruth Bader Ginsburg für Sie in die Geschichte ein?
Das wissen wir noch nicht, in der Tat. Sie war überhaupt die zweite Frau, die als Richterin am obersten Gericht gewesen ist. Sie war im Gegensatz zu der ersten Frau, Sandra Day O'Connor, die eigentlich eher Republikanerin war und so eine nette protestantische Erscheinung, die, ich meine, das versteht man, wenn man die allererste ist. Aber sie hat sich immer zurückgehalten. Ruth Bader Ginsburg war frech. Sie war immer frech. Sie kam aus einer jüdischen Immigrantenfamilie. Sie ist in Brooklyn geboren. Und es ist nicht nur, dass sie für Frauen gekämpft hat. Das hat sie gemacht und das war, als sie anfing, sehr wichtig und sehr ungewöhnlich. Aber sie hat wirklich die Rechte aller Unterdrückten eingesetzt. Aber sie hat das eben mit einem Charme und einem Humor, die wirklich sehr ungewöhnlich war.
Können Sie das noch genauer beschreiben? Also Sie sagen frech, Charme, Humor, aber das war ja auch Taktik, Strategie und Überzeugungskraft einer sehr kleinen, aber enorm powervollen Frau.
Ja, ich glaube, es spielte auch eine Rolle, dass sie wirklich sehr klein war. Und dennoch, also es gibt Tausende, vielleicht Abertausende von Menschen, die Übungen, also Gymnastikübungen machen mit ihr im Kopf, weil das hat sie gemacht, um zu zeigen, mit 85 ist sie immer noch, und es stimmt, sie konnte mehr als ich in der Richtung.
20 Liegestütze.
Genau, genau. Irgendjemand hat vielleicht vor 10 Jahren sie The Notorious RBG genannt. Eine Anspielung auf einen Rapper. Notorious heißt, es schwer zu übersetzen, berüchtigt. Sie hat nur gelacht und gesagt, ja, das ist toll, wir kommen beide aus Brooklyn. Und deshalb gibt es sogar ein Rap-Video. Also sie war sehr beliebt. Und natürlich ist die Frage, es wäre traurig, wenn sie zu irgendeiner Zeit gestorben wäre. Jetzt weiß kein Mensch, was die politischen Folgen sein werden.
Naja, noch ist sie nicht begraben, aber es beginnt ja schon eine unfassbare Schlammschlacht um ihre Nachfolge. Donald Trump will das Amt um jeden Preis noch vor der Wahl mit jemandem aus seinem Zirkel besetzen. Was steht da jetzt auf dem Spiel in den USA?
Alles. Es steht wirklich alles auf dem Spiel. Wer zum obersten Gericht berufen wird, bleibt ein Leben da. Und entscheidend ist, dass der oberste Gericht relativ unparteilich bleibt. Und das ist leider in der letzten Zeit überhaupt nicht der Fall. Also wir haben jetzt nur 3 Linksliberale und auch nicht so weit Linksliberale. Wer an das Gesetz glaubt, ist heute in der heutigen Amerika linksliberal eingestuft. Also es wird eine bittere Schlacht, was umso bitterer wird, weil der Senat vor 4 Jahren Obama nicht erlaubt hat, jemanden zum Gericht zu nennen, obwohl da noch 9 Monaten vor dem Wahl gegeben hat. Jetzt sind es 6 Wochen. Und trotzdem sagt der gleiche Senator, der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, völlig egal, ich werde es durchkriegen. Und er könnte es durchkriegen. Was das heißt, niemand erwartet, dass die Wahlen am 4. November entschieden wird. Und es gibt Gruppen, die etliche Szenarien entwerfen und versuchen zu überlegen, wie gehen wir damit um. Die Leute von Trump rufen schon zum Gewalt auf. Das ist unglaublich, aber das tun sie. Also, dass er Militärrecht ausrufen sollte vor den Wahlen oder nach den Wahlen. Es sind mehrere Möglichkeiten. Es kann sehr gut sein, dass wie im Jahr 2000 bei den Wahlen George W. Bush, dass das von dem obersten Gericht entschieden wird. Und damals hat das Gericht für Bush entschieden, obwohl der eigentlich nicht die populäre Wahl gewonnen hatte. Eines Szenarien ist, dass das Gericht die Wahlen entscheiden und ohne Ginsburg könnte das wirklich miserabel ausgehen.
Susan Nyman, Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums, zum Tod der amerikanischen Richterin Ruth Bader Ginsburg. Es gab vor 2 Jahren 2 Filme über Ruth Bader Ginsburg. Die findet man noch zum Streamen. Die Dokumentation RBG, ein Leben für die Gerechtigkeit, und den Spielfilm Die Berufung. Und heute Abend hat schon der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, angekündigt, Ruth Bader Ginsburg in Brooklyn ein Denkmal zu setzen. Und wir sind gespannt, welcher Künstler, welche Künstlerin das dann ausführen wird. Susan Nyman, vielen Dank.
Nichts zu danken.
Die Angst vor der alternden Frau ist das Thema des neuen Projekts des Performance-Kollektivs Shishi Pop. Hexploitation fragt danach, ob unsere Vorstellungen von Weiblichkeit noch heute von der Hexenverfolgung geprägt sind, wie sich die Abwertungen selbstbestimmter Frauen über Jahrhunderte hinweg kulturgeschichtlich eingeschrieben haben. Dafür setzen die Frauen von Shishi Pop selbstverständlich ihre eigenen alternden Körper ein. Wie? Das hat André Mumot bei der heutigen Premiere im Berliner Hebbel am Ufer miterlebt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Hexploitation klingt ja wie ein Horrorfilm.
Es bezieht sich auch auf einen Horrorfilm, beziehungsweise auf ein ganzes Genre, das 1962 in Hollywood begann mit einem Erfolgsfilm Whatever Happened to Baby Jane, in dem 2 alternde Diven sich gegenseitig bekämpft haben, Betty Davis und Joan Crawford. Und daraus wird an diesem Abend so ein bisschen auch abgeleitet, was ja auch Hand und Fuß hat, dass Frauen ab einem gewissen Alter eigentlich nur noch als Irre, als Mörderinnen, als Psychopathinnen interessant sind, gerade in der Populärkultur. Was dabei so ein kleines bisschen außer Acht gelassen wird, sollte man vielleicht vorausschicken, ist, dass in den besseren Filmen dieser Art diese Frauen eine besondere Aggressivität haben und auch eine besondere Kraft und auch wirklich zu Ikonen geworden sind, nicht zuletzt übrigens in der Schwulenbewegung, was also wiederum einen emanzipatorischen Effekt auch hatte. Das spielt aber an diesem Abend keine Rolle, weil es geht tatsächlich um was anderes und es geht auch um einen Rundumschlag. Also wie Sie schon gesagt haben, wie ist unser Blick auf ältere Frauen, auf Frauen im Grunde genommen ab den Wechseljahren. Das wird auch sehr stark so thematisiert.
Angekündigt war, dass sich Shishi Pop gemeinsam mit dem Publikum einschließen. In was für einem Bühnenraum?
Es ist ja immer noch nicht sehr viel Publikum da. Es ist also so eine heimelige Atmosphäre, was dem Abend sehr gut tut. Es ist wieder mal ein typischer diskursiver Shishi Pop-Abend. Es wird über vieles geredet und da ist so eine ja intimere Atmosphäre ja sehr hilfreich. Aber es ist auch, da wird wieder mit diesem Horrorfilm gearbeitet, auch ein bisschen gruselig. Es ist so eine Laborsituation, wo auch ein Untersuchungstisch, ein ärztlicher, aufgebaut ist, auf dem dann eben auch einige Performerinnen und auch ein Performer Platz nehmen und zeigen, wie ihr Körper so aussieht. Es gibt kleine Bühnen, wo dann so Divenauftritte zelebriert werden können, häufig übrigens nackt, um eben diese verschiedenen Ebenen Horror, Körper und auch Selbstfindung, Selbstdarstellung durchspielen zu können.
Shishi Pop arbeitet wieder, vielleicht noch mehr als sonst, mit der eigenen Biografie. Also Sie haben es gesagt, hier mit dem eigenen Körper. Wie sieht das aus?
Es wird von Anfang an sehr viel offenbart. Es ist ein Offenbarungsabend, aber mit so einer gewissen Lässigkeit auch. Also die Performerinnen sind nackt, oft nicht die ganze Zeit, aber die weibliche Scham wird immer wieder gezeigt, wird untersucht, es wird die Kamera drauf gehalten, es wird an die Wand projiziert. Es werden aber auch mit diesen Bildern ganz besondere Verfremdungseffekte hergestellt, weil nämlich Körperteile und Gesichter zum Beispiel miteinander ganz raffiniert verschmolzen werden. Und es wird natürlich auch witzig gebrochen. Da klettern dann die einzelnen Performerinnen aus so einer riesigen weiblichen Scham heraus quasi, die an die Wand projiziert wird. Es wird eben mit so ein bisschen auch diesen Schockeffekten gespielt, aber eben auch der Finger in die Wunde gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil immer wieder gesagt wird, woher kommt eigentlich dieser Ekel vor dem weiblichen Körper, gerade wenn er alt wird? Woher kommt auch der Ekel vor dem körperlichen Verfall? Und da kommt dann aber der Humor dieser Gruppe ins Spiel, der das auf eine wunderbare, fast schon leichte Weise zum Thema macht, weil die sich auch ganz selbstironisch miteinander unterhalten und sagen, wieso fallen dir denn da die Haare aus? Und du bist ja aber auch jetzt so dünn geworden oder ich habe jetzt ein Bauchfett bekommen, was ich früher gar nicht hatte. Und dann reden die darüber auf so eine selbstverständliche Weise, dass man auch erstmal sehr entkrampft, was bei dem Thema, glaube ich, sehr wichtig ist.
Zum Kollektiv von Shishi Pop gehört ja mit Sebastian Bark nur ein Mann. Was ist dessen Rolle an dem Abend?
Der ist so ein bisschen jemand, der eine wichtige Rolle spielt, weil es eben auch klar ist, es geht natürlich um Frauen an dem Abend, aber das ist eben auch ein Thema, wofür sich Männer interessieren sollten und auch Männer sind davon betroffen. Er redet auch über sein Alter und auch er ist nackt und auch er zeigt sich und es wird natürlich ein bisschen ironisch auch mit dieser Tatsache gespielt, dass er so der Quotenmann ist eben bei Shishi Pop und er sagt, ja, ich habe mir das mit eurer Menstruation jetzt so viele Jahrzehnte lang immer irgendwie angehört und ich wollte auch immer menstruieren und dann bauen sie so wie in so einer Hexenküche dieses Labor auf und versuchen für ihn so Menstruationsblut aus Kirschsaft und anderen Utensilien zusammenzubrauen. Es funktioniert natürlich nicht so überzeugend, aber es ist eben ein wichtiger Punkt, weil er es eben zeigt, das ist jetzt ein Abend, der unterschiedliche Geschlechter auch angeht und der auch für unterschiedliche Geschlechter interessant ist.
Und wieder ein Statement von Shishi Pop, das Private ist politisch.
Absolut. Und man muss sagen, was diesen Abend wirklich auszeichnet auch, ist, dass er sich immer mehr steigert in so eine Kampfbereitschaft, die dann am Ende auch sagt, wir müssen diesen Blick, der sagt, Frauen ab einem gewissen Alter sind eigentlich nur noch Hexen oder sind uninteressant für uns, den müssen wir durchbrechen. Aus diesem Narrativ müssen wir uns befreien. Und dann steigen die eben wie diese Heldinnen aus diesen Hexploitation-Filmen am Ende auf Leitern und auf Bühnen und fangen an zu singen. Den Song von Lana Del Rey, Will You Still Love Me When I'm No Longer Young and Beautiful? Und das ist ein hinreißendes Finale, das einen also sehr beglückt und gleichzeitig wirklich ein richtiges Empowerment gibt für Frauen und für Männer, die sich dem Alter stellen und auch ihren Körpern stellen.
André Mumot über Hexploitation, das neue Projekt von Shishi Pop. Und es gibt noch weitere Vorstellungen im Berliner Hebbel am Ufer. Wir bleiben im Theater, denn Theater in Zeiten von Corona ist ja wichtig. Das macht Reinhard Grebe jetzt am Staatsschauspiel Dresden deutlich, nämlich selbst zum Thema.
Das Stück, was eigentlich sein sollte, kann nicht stattfinden. Und haben Sie was anderes, Herr Grebe? Und dann haben wir die aktuelle Situation, die jetzt schon historisch ist vielleicht, also die im Mai war, genommen, um mit den Schauspielern eine Ersatzproduktion zu machen an einem Haus. Und da ging es um das Theater, um die Leute da, um die Abstandsregeln. Und herausgekommen ist ein sehr melancholischer Reigen.
Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Wenn einer zuschaut, mach ich's gleich verkehrt. Und es ist nicht der Rede wert. Ich bin nur gut, wenn keiner guckt. Schaut keiner zu, bin ich grandios. Ein wahrer Meister vor dem Herrn. Sie hätten mich echt gern. Guckt, einer ist mit mir nichts los. Sie sollten mich sehen, wie wild ich tanzen kann, nur für mich. In meinem Zimmer, mein exaltiertes Drehen, da kommt keiner ran, allein kann ich es immer.
würde mal sagen, dieser Schauspieler hat den falschen Beruf ergriffen. Geoutet hat er sich heute Abend am Staatsschauspiel Dresden. Entwickelt hat die Aufführung der Liedermacher, Schauspieler, Kabarettist und heute Abend eben auch Regisseur Reinald Grebe. 1,50 Meter ist der Titel seiner Theaterfantasie mit Abstand. Und bei der Dresdner Uraufführung war unser Kollege Michael Lages. Schönen guten Abend.
Abend.
Reinald Grebe hatte also den Auftrag, sich unter Corona-Bedingungen eine Ersatzvorstellung auszudenken. Was macht er denn mit der Maschine Theater ohne ein richtiges Stück?
Also er verlässt sich auf alles das, was nicht Stück ist, auf die Maschine Theater in der Tat auch, aber auch auf alles das, was alle Ensemblemitgliederinnen und Mitglieder sonst so spielen würden, wenn sie wieder richtig in den Spielplan rein dürften. Einer ist Frankenfurter aus der Rocky Horror Picture Show. Einer will unbedingt wieder arbeiten und schwitzen und sich ausziehen und sich aufregen und hinterher unter die Dusche gehen. Also die Schauspielerinnen und Schauspieler lassen alles raus, was sozusagen ihre Sehnsucht in dem Moment ist, wo sie nichts tun dürfen. Einer hat ins Programmheft geschrieben, ohne euch, ohne das Publikum, halte ich es einfach nicht mehr aus. Und an dem Abend kann man ihnen das übrigens auch durchaus sehr glauben.
Heißt das, in den Rollen begegnen einem jetzt vor allem Schauspieler, die Schauspieler spielen oder Theaterleute spielen?
Ja, es ist ein sehr selbstreflexiver Abend und immer wieder unterbrochen in der Tat durch Musik. Auch ältere Lieder von Reinald Grebe, also das kleine Arbeiterkampflied, das auf einer früheren CD mal drauf war. Dieser Text, dieses Lied, was wir gerade gehört haben, ist von Max Raabe und ist in den Abend reingeraten. Es gibt eine sehr schöne Bearbeitung von der Ballade Menschlichen Strebens aus der Drei-Groschen-Oper, eine sehr schön bearbeitete. Da finden sich dann immer einzelne Ensembleteile zueinander, aber in der Tat, alle sitzen vorne auf der Rampe, überwiegend mit richtigem, ordentlichem 1,50 Abstand. Ein Paar, das auch wahrscheinlich normalerweise ein Paar ist, darf zwei Sessel nebeneinander besetzen. Und sie rufen sozusagen ab, was ihre Sehnsucht nach dem Theater so ausmacht. Es sind Musiker dabei, aber sie selber, einer ist ein Schlagzeuger, ein sehr witziger Schlagzeuger. Und sie rufen sozusagen die Tätigkeiten des Hauses ab. Zu Anfang hört man auch vom Band, aus dem Off sozusagen, Töne von Mitarbeitern des Theaters, also vom Intendanten bis zur Inspizientin und bis zum Service an der Pforte. Und dann fahren alle Vorhänge runter und dann fahren die Züge aus dem Oberboden, fahren runter und bilden mit schönen Reflexionen so lebende Bilder auf der Rückwand. Das ist ein Spiel mit allen Zutaten des Theaters, abzüglich eines vernünftigen Textes. Das macht die Sache manchmal ein bisschen sehr fragmentarisch, manchmal auch ein bisschen albern. Es gibt beispielsweise, also Reinhard Grebe sollte ja einen Münchhausen-Abend machen, der dann leider ausfiel. Und nun fliegt tatsächlich dann auf einer gelben Kanonenkugel in halber Bühnenhöhe eine Art Münchhausen über die Bühne und sagt, dass er irgendwann später im nächsten Jahr wiederkommt. Generell ist sozusagen der Abend ein bisschen strukturiert, aber wirklich nur ein bisschen wie so ein Spielzeiteröffnungsabend. Also ja, man zeigt schon mal so ein bisschen was aus der einen und der anderen Produktion, werden auch aus Kostüme versteigert. Und daraus werden immer so kleine Geschichten über das Schauspielersein im Theater rausdestilliert. Also dieser Frankenfurter ist extrem eitel und lässt das auch alle anderen spüren. Die Darstellerin, die früher mal die heilige Johanna war, ist ganz beleidigt, dass man ihre Klamotte von damals bei der Versteigerung nicht mehr als für 30 Euro wert befindet. Also das sind alles so Spielereien mit dem Schauspielerwesen, das eben im Moment leidet wie ein Hund oder wie eine Hündin und nicht zur Sache kommen darf.
Vielleicht hat genau aus diesem Grund Reinald Grebe heute bei uns im Programm das gesagt, was wir eben noch mal gehört haben, dass das am Ende ein ziemlich melancholischer Abend für ihn geworden ist. Lernt man das Theater, lernt das Publikum das Theater noch mal neu schätzen?
Also vor allen Dingen lernt das Publikum, wie sehr es offenkundig hungrig ist, eine Sehnsucht hat nach irgendetwas, was auf der Bühne stattfindet. Das ist nicht der brillanteste Abend von Reinald Grebe, obwohl er einen wirklich sehr, sehr tollen Schluss hat. Da erzählt eine Inspizientin, die Inspizientin, von der ich vorhin schon gesprochen habe, dass sie in der Zeit, als wegen Corona dicht gemacht wurde, sich ein Theater aus Lego mit einer Bühne und Darstellerinnen und Darstellern aus Lego und Publikum aus Lego und der Premierenfeier aus Lego. Und das wird dann per Video und in tatsächlich einem Lego-Bau auf die Bühne gestellt. Und dazu reißen sich dann die beiden, die wahrscheinlich ein Paar sind, tatsächlich dann mal reißen sich nicht mehr am Riemen und schreien sich an und umarmen sich und küssen sich. Und dann ist keine 1,50 mehr. Also es ist ein Abend von tiefer Sehnsucht getragen und vom Publikum angenommen mit einem Echo auf genau diese Sehnsucht. Das wird immer nur so gesagt, Publikum will unbedingt wieder ins Theater. Das glaube ich manchmal gar nicht, aber an dem Abend, heute Abend, habe ich es tatsächlich live erlebt, dass ein Publikum will, dass es wieder losgeht.
1,50 Meter, die Theaterfantasie mit Abstand von Reinhard Grebe am Staatsschauspiel Dresden. Bis Ende Oktober noch vielfach auf dem Spielplan. Die erste Kritik heute gab's von Michael Lages.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Daniel Marschke.
Die im Iran inhaftierte Menschenrechtlerin Nasrin Sotoudeh ist wegen einer Herzschwäche ins Krankenhaus eingewiesen worden. Das teilte ihr Ehemann auf Twitter mit. Sotoudeh ist seit 40 Tagen im Hungerstreik. Damit will die 57 Jahre alte Anwältin und Frauenrechtlerin gegen die Haftbedingungen während der Corona-Pandemie protestieren. Wegen Propaganda gegen die Staatsführung war Sotoudeh 2010 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach einer zwischenzeitlichen Freilassung wurde sie 2018 erneut verhaftet und zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt. Bekannt wurde sie einem weltweiten Publikum durch ihre Rolle in dem Film Taxi Teheran des iranischen Filmemachers Jafar Panahi. In dieser Woche hat es erbitterte Proteste gegen die Netflix-Produktion Cuties gegeben. Die Regisseurin Maimouna Doucouré soll sogar Morddrohungen erhalten haben. Sie erzählt in dem Film ihre eigene Geschichte von einem Mädchen, das aus dem Senegal nach Paris kommt und dort zwischen den Welten lebt. Auf der einen Seite die Erfahrung einer sehr strengen und prüden Erziehung, auf der anderen Seite das freizügige Leben in der französischen Hauptstadt und die Flut sexualisierter Bilder. Für Streit sorgte vor allem das Filmplakat, das Netflix inzwischen zurückgezogen hat und das die jungen Protagonistinnen nur leicht bekleidet zeigte. Die Journalistin, Autorin und Kulturkritikerin Jenny Zülker kann die Aufregung nicht verstehen. Sie glaubt, dass viele der Kritiker den Film gar nicht gesehen haben.
Selbst diese ganzen Szenen, wo sie ihren Freundinnen zeigt, wie man tanzt, die sind so gebrochen durch Humor und durch auch diese Unkenntnis dieser kleinen Mädchen, die überhaupt nicht wissen, was sie da tun und denken, ja, aber irgendwie mit dem Hintern müssen wir doch so wackeln. Und das ist eigentlich sehr unschuldig und sehr süß und zeigt genau, wie diese Mädchen sich eigentlich irren in ihrer Interpretation der ganzen Bilder und wie man sich halt auch dabei irren kann. Und das andere ist, selbst wenn... Also ich meine, selbst wenn das auf sexy Mädchen hindeuten würde, na und? Das Problem ist ja nicht das Bild, das Problem sind die Leute, die das mutwillig falsch sehen und dann aus dem Grund das auch gucken. Das ist das Problem.
Die Journalistin und Kulturkritikerin Jenny Zülker im Deutschlandfunk Kultur. Die chinesische Video-App TikTok geht gerichtlich gegen das von der US-Regierung angekündigte Verbot vor. Das Unternehmen und sein Mutterkonzern ByteDance reichten bei einem Gericht in Washington Beschwerde ein, um die Download-Sperre zu verhindern. US-Präsident Trump habe seine Befugnis überschritten, heißt es darin. Sein Vorgehen sei politisch und habe nichts mit der angeführten Begründung zu tun, eine Bedrohung der nationalen Sicherheit abzuwenden. Die US-Regierung hatte gestern ein Downloadverbot gegen TikTok und WeChat verhängt, das am Montag in Kraft treten soll.
In den letzten Tagen hat die internationale Musikbranche nach Hamburg geschaut, denn das Reeperbahn-Festival ist nicht nur ein Publikumsevent, sondern vor allem eine musikalische Nachwuchsmesse und ein großer Branchentreff. Außerdem das erste Event dieser Art und Größe, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa stattgefunden hat. Und da kann auch ein Staatssekretär schon mal reden wie ein Rockstar.
Don't let the fuckers get you down. And in that spirit, enjoy the Reeperbahn-Festival. Thank you very much.
Ein Zitat eines Songs der Band Savage, zitiert von Wolfgang Schmidt, dem Hamburger Staatssekretär. Kämpferische Worte also zur Eröffnung des Reeperbahn-Festivals. Wie es dann war in den letzten Tagen, hat unser Kollege Dirk Schneider miterlebt. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Musikbranche leidet ja extrem unter Corona. Wie war also diesmal die Stimmung?
Also erstmal beim Publikumsevent war die Stimmung bei den Konzerten jetzt meistens gut bis sehr gut. Das Konzerterlebnis, das war viel intimer als sonst. Die Konzerte haben in Clubs, Kirchen und anderen Räumen stattgefunden. Die waren alle bestuhlt. Nur wenige Open-Air-Bühnen gab es. Da durfte man dann davor stehen und tanzen. Von daher war das Publikum klein. Es gab kein ständiges Rein und Raus, wie sonst bei Festivals üblich ist. Also die Stimmung war sehr konzentriert. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ansonsten war die Stimmung verhalten. Auf dem Spielbudenplatz, auf der Reeperbahn, da wird sonst gefeiert. Da war kaum was los. Da waren aber auch Heerscharen an Security-Kräften dafür verantwortlich, dass es eben nicht zu feiernden Menschenaufläufen kommt. Also Handdesinfektion, Mund-Nasenschutz, Abstandsregeln. Das waren natürlich hier auch die Grundregeln. Ansonsten war das Festival natürlich sehr, sehr viel kleiner als sonst. Und es gab währenddessen auch immer wieder Absagen von KünstlerInnen wegen Covid, wegen neuer Reisebeschränkungen oder in einzelnen Fällen, glaube ich, auch, weil sie einfach in Quarantäne mussten.
Das Festival ist wichtig für die internationale Musikbranche, der eben, Sie sagen es, Corona sehr zu schaffen macht. War das denn jetzt mehr als ein solidarisches Signal, dass es überhaupt stattgefunden hat?
Ich würde sagen, es war nicht weniger als ein starkes Signal. Ich glaube, das ist in diesen Zeichen nicht zu unterschätzen. Solche Festivals sind extrem wichtig, gerade für kleinere Nationen, die einen großen musikalischen Output haben, die ihre Musik bekannt machen wollen. Vor allem die skandinavischen Länder, die haben einen kleinen Binnenmarkt, die machen sehr, sehr viel Musik, auch sehr gute Musik und sind einfach auf den Export dieser Musik angewiesen. Dieses Jahr war Dänemark Länderschwerpunkt. Das kann man vielleicht so ein bisschen mit dem Gastland bei der Frankfurter Buchmesse vergleichen. Aus dem Land sollten eigentlich 25 Bands anreisen. Es waren am Ende dann nur 6. Und dieser Schwerpunkt ist ein bisschen untergegangen und ich habe mit Thomas Rode gesprochen. Er leitet das dänische Musikexportbüro, das ist eine staatliche Einrichtung. Er war trotz all dem war unglaublich positiv gestimmt.
Im Moment wäre es noch respektlos gegenüber KünstlerInnen und der Musikindustrie, die unter dieser Situation sehr leiden, wenn ich sage, dass ich optimistisch bin. Aber ich verlasse dieses Festival mit Hoffnung. Das Festival, die Stadt Hamburg, Deutschland hat hier die Führung übernommen, hat gesagt, wir müssen alle zusammenarbeiten und weitermachen. Das ist psychologisch extrem wertvoll. Die Musikindustrie aus der ganzen Welt schaut hierher und bekommt die Botschaft, lasst uns die Nerven behalten, optimistisch bleiben und das machen, was noch möglich ist.
Wie schätzen Sie das ein, Dirk Schneider? Ist dieser Optimismus berechtigt?
Also, gute Frage. Ich wünsche dieser Branche wirklich alles erdenklich Gute. Ich war während des Festivals aber doch ziemlich überrascht. Man hat wenige wirklich negative oder warnende Stimmen gehört, auch bei den Fachveranstaltungen. Ich habe nur einmal gehört, dass man sich doch bitte nicht einbilden sollte, dass diese Krise mit Corona für die Musikbranche vorüber sei. Das hat Peter Kettner gesagt, der ist strategischer Leiter der Außenkulturpolitik im Auswärtigen Amt.
Wir konnten bis jetzt sehr viel Geld ausgeben in Deutschland und Europa. Wenn wir 2 Jahre in die Zukunft schauen, in eine mögliche Zeit nach der Pandemie, wird die Kultur finanziell unter einem sehr hohen Druck stehen. Wir werden es mit Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen zu tun haben. Und ja, wir sind jetzt in einer Krise, aber die Überwindung der Pandemie ist nicht das Ende der Krise.
Das ist eine sehr ernste Warnung, gerichtet an eine Branche, ja, die beim Reeperbahn-Festival das so noch nicht wahrhaben will.
Ich würde es vielleicht nicht ganz so krass sagen. Also vielleicht kann man auch sagen, dass die Freude über so ein kleines Stück wiedergewonnene Normalität vielleicht auch einiges da überdeckt hat. Ich glaube, ein zweites Mal wird so ein Festival kaum unter diesen Umständen nochmal möglich sein. Das ist allein schon finanziell unrealistisch. Es hat dieses Mal nochmal 1,3 Millionen Euro draufgegeben vom Bund und von der Stadt Hamburg für diese pandemiegerechte Umsetzung. Aber nochmal, ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen, dass dieses Festival stattgefunden hat, dass es ja offenbar jetzt auch pandemiegerecht wirklich funktioniert hat, dass die BesucherInnen wahnsinnig kooperativ waren. Die haben sich an die Regeln gehalten. Das haben die Veranstalter heute nochmal bestätigt. Am Donnerstag kam dann auch die Nachricht, dass das Eurosonic Festival stattfinden wird. Das ist ein vergleichbares Festival, ein bisschen kleiner als Reeperbahn Festival. Findet im Januar in meinem holländischen Groningen statt. Und ich glaube, diese Entscheidung hat bestimmt auch damit zu tun, dass man jetzt gesehen hat, in Hamburg hat es funktioniert.
Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz auf die Musik gucken. Wie hat sich die junge Pop-Generation 2020 jetzt dort präsentiert? Wie interessant war das musikalisch?
Ich fand es erstaunlicherweise sehr interessant. Also sonst ist es ja wirklich ein riesen musikalisches Programm. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätte man auf ein paar Leute verzichtet, die man sonst so mit ins Programm nimmt. Also ich fand es insgesamt qualitativ sehr viel hochwertiger. Es wird ja auch dieser Anchor Award vergeben jedes Jahr für NachwuchskünstlerInnen. Das war eine ganz, ganz tolle Auswahl an 6 Bands, MusikerInnen. Gewonnen hat da jetzt das Berliner Duo Aetna. Waren nicht wirklich meine Favoriten, aber also da war einiges zu entdecken dieses Jahr. Hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, also auf manche Sachen kann man vielleicht auch einfach verzichten sonst.
Dirk Schneider über das diesjährige Reeperbahn-Festival. Besten Dank, und viele Auftritte sind mitgeschnitten worden und kostenlos im Stream zu sehen noch unter reeperbahnfestival.de. Bei der gewaltigen Explosion Anfang August in Beirut sind auch mehrere historische Stadtviertel zerstört worden. Ein Fall für die Kulturgutretter vom Deutschen Archäologischen Institut. Sie leisten schnelle Hilfe für bedrohtes Kulturerbe in Krisengebieten. Gemeinsam mit libanesischen NGOs und der staatlichen Antikenverwaltung sowie dem Technischen Hilfswerk aus Deutschland kommt derzeit eben auch in Beirut ein Notfallkonzept zum Einsatz, das noch in den Anfängen steckt, aber beispielhaft sein könnte für die weltweite Rettung historischer Bausubstanz. Ich bin jetzt verbunden mit der Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, mit Friederike Fless. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Ja, am Beispiel von Beirut. Wie können die Kulturgutretter dort helfen?
Die Kulturgutretter, die haben eigentlich schon eine längere Geschichte. Also wir haben seit den großen Katastrophen in Irak und Syrien, den Zerstörungen zum Beispiel durch den IS, versucht, unseren Kollegen zu helfen. Und aus diesem Initiativen und Projekten heraus ist jetzt die Idee erwachsen, was kann man machen, wenn man irgendwo bei einer Katastrophe schnell helfen muss. Und in Beirut, was uns ja diese Katastrophe, die uns alle völlig unerwartet überrascht hat und in ihrem Ausmaß ja unglaublich ist, haben wir dann zum ersten Mal quasi getestet, wie es ist, wenn man unmittelbar dann auch angefragt, versucht, den Kollegen vor Ort zu helfen, Schäden aufzunehmen, Schäden zu bewerten, aber auch Konzepte für die Konservierung oder Sicherung der Gebäude zu machen.
Dafür braucht man bestimmte Tools, bestimmte Hardware auch. Was können Sie da anbieten?
Also die Hardware entwickeln wir quasi noch. Wir haben natürlich sehr viele Erfahrungen und auch Equipment. Wir haben Computerprogramme entwickelt, mit denen man Schäden vor Ort schnell erfassen kann, wie man auch Schäden mit Fotografie 3D dokumentiert sehr schnell. Was uns noch fehlt, ist quasi im Moment ein schnell versendbares Equipment, also so etwas wie ein Erste-Hilfe-Kasten für Denkmäler, Objekte. Und ein Testobjekt versuchen wir gerade auf den Weg zu bringen auch.
Und wie sollte so ein Notfallkasten aussehen?
Also in dem Fall geht es darum, dass man einen Mindeststandard an Geräten zusammenstellt zur zum Beispiel Erstsicherung von Objekten. Das sind dann ganz basale Sachen. Das ist Verpackungsmaterial, das sind erste Dokumentationsmöglichkeiten, die man dann in diesem Erste-Hilfe-Kasten für Kulturgut zusammenstellt. Und unser Testprojekt, was wir jetzt nicht aus einer aktuellen Katastrophe heraus gestartet haben, startet zusammen mit den sudanesischen Kollegen im Nationalmuseum in Khartoum, die dann die Gerätschaften, die wir für den Notfall zusammenpacken und dort quasi in einer Simulation testen, dann als Erstausstattung für ihre Restaurierungswerkstatt behalten können. Also wir testen in einer Simulation, haben aber auch eine nachhaltige Ausstattung und Unterstützung der Kollegen vor Ort im Blick.
Nun hat die Realität aber eigentlich solche Planungen überholt. Es gibt starke Überschwemmungen, eine reale Notsituation im Sudan. Müssen Sie da jetzt so eine Art Praxistest machen, Operationen am offenen Herzen?
Also aufgrund der Corona-Situation ist es natürlich im Moment so sehr schwierig, auch den Kollegen vor Ort zu helfen. Wir haben aber lange Projektbeziehungen, sodass wir die Kollegen jetzt in die Lage versetzt haben, auch indem wir sie von außen beraten, die Region, um die es geht, das ist vor allem in Meroe, dieser fantastische Friedhof mit Pyramiden und einer wunderbaren Stadt, die jetzt bedroht sind von dem Hochwasser, von dem unglaublich hohen Nilhochwasser. Und die haben jetzt die finanziellen Möglichkeiten, um zum Beispiel Barrieren zu bauen, um das Wasser zurückzuhalten, sodass nicht die ganze antike Städte geflutet wird. Und gleichzeitig ist das natürlich für die Menschen vor Ort, die unter der Corona-Situation auch finanziell wirtschaftlich leiden, eine Chance, dass sie auch ein Einkommen haben. Also wir sind dort auch konkret vor Ort tätig, aber im Moment eher in Fernbetreuung und dadurch, dass wir die Netzwerke vor Ort auch schon haben und mit den Kollegen ein vertrauensvolles Verhältnis zu der Zusammenarbeit haben.
Dieses vertrauensvolle Verhältnis ist auch mit Staaten wie dem Libanon vorhanden, also einem Land, in dem die staatlichen Strukturen, was jetzt Denkmalschutz angeht, historische Bauten denkmalgerecht zu schützen, zu restaurieren, wieder aufzubauen, ja sicher ganz anders ist als hier bei uns.
Also wir haben seit vielen, vielen Jahren ein Projekt im Libanon in Baalbek und haben auch in den vergangenen Jahren Schulungen für syrische Flüchtlinge in Beirut durchgeführt, zusammen mit libanesischen Kollegen. Und wir kooperieren auch natürlich mit der libanesischen Universität vor Ort. Das heißt, wir haben aus unseren normalen wissenschaftlichen Projekten heraus diese Netzwerke, und da Archäologie als Wissenschaft auch damit verbunden ist, dass man sich um die Denkmäler kümmert und auch die versucht zu erhalten, die Dinge, die man ausgräbt, so und so, haben wir natürlich die ganze Struktur im Endeffekt. Also wir haben Architekten vor Ort, mit denen wir ganz konkrete Maßnahmen jetzt ergreifen können, planen können und wie vor allem in ihrem Handeln finanziell, aber auch materiell unterstützen können.
Das Auswärtige Amt unterstützt das auch mit Ihnen zusammen finanziell. Im Libanon, in Beirut, geht es ja jetzt vor allem auch um den Schutz der zerstörten Häuser vor dem Winter. Können Sie da auch notfallmäßig Unterstützung leisten?
Ja, im Endeffekt, wir haben Kollegen, die vor kurzem da waren, und die Direktorin der Orientabteilung, die gerade letzte Woche da war, die haben ganz konkret die Bedarfe abgefragt. Und das sind ganz simple Dinge, die man im Moment braucht, also zum Abstützen der Häuser, bestimmte Folien, mit denen man die Dächer sichern kann, die sind ja alle weggeflogen bei dieser Explosion. Vielleicht auch schon erste, etwas stabilere Sicherungsmaßnahmen, was aber im Moment auch ein bisschen an dem fehlenden Material scheitert. Vielleicht auch das Recycling von vorhandenem Material, vorhandenem Dachstuhlholz, vorhandenen Dachziegeln, sodass die Häuser jetzt nicht in der Regensaison vollkommen über den Winter hinweg kaputt gehen. Aber das ist alles im Grunde auch mit sehr einfachen Mitteln machbar. Die Tragik liegt darin, dass es eins der wenigen noch erhaltenen Stadtviertel in Beirut ist, wo man wirklich viele bedeutende alte Bauten hat. Also es lohnt sich auch wirklich, dort tätig zu sein, bevor auch diese historische Bausubstanz verloren geht.
Friederike Fless, die Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, über die Kulturgutretter und das neue Notfallkonzept zur Rettung historischer Bausubstanz in Krisengebieten. Frau Fless, herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Der Ikarus des Blues. So überschrieb die Tageszeitung Die Welt einen Artikel zum 50. Todestag von Jimi Hendrix, in dem Jochen Wagner, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing, rhetorisch in die Vollen ging. Und doch ist der Ikarus des Blues bei seinem Hochgeschwindigkeitsleben vorzeitig, kurz vor seinem 28. Geburtstag, abgestürzt. Welcome to Heaven, Club 27. Mit ihm als Ikone erstickte auch die Illusion von erlösender Musik. Er kam von einem anderen Stern zur Welt, zu spielen wie am 6. September 1970 auf Fehmarn, zu spielen wie niemand zuvor, niemand danach. Der Homo Ludens, das göttliche Kind, mit seiner schwachen messianischen Kraft zusammenzufügen, The Broken Pieces of Yesterday's Life, in der Ballade When the Wind Cries Marie, Jimi Hendrix. Sie mögen sagen, ein Wochenrückblick soll angesichts von hunderten Feuilletonartikeln nicht an einem kleben bleiben. Doch die rauschhaft ultimative Hendrix-Huldigung von Jochen Wagner in der Welt ist uns ein weiteres Zitat wert. Viele konnten seine Griffe, aber wie Hendrix sie griff, schlampig, dabei tausendprozentig treffsicher, lassiv und doch klar. So muss es klingen, blubbern, jaulen, fetzen. Etwa wie in Monterey, wo die Popriesen zusahen, Dylan voran. Der Sisyphus der Gitarre spielte, like a Rolling Stone, alles Absurde auf 6 Seiten an die Wand. Schon der erste Akkord, ein Anschlag auf alle Partituren, die gehorsam reproduziert werden. Ein Attentat aufs Leben nach Noten. Sein kategorischer Imperativ, improvisiere. Dann knallt der Pfropfen vom verstopften Leben. Ein akustischer Blitz war dieser H7-Akkord und das Lied sein lang nachhallender Donner. Er rollte nur 3 Sommer lang, aber er rollte alles auf, was bis dahin auf Gitarren zu hören war. Er rollte alles nieder, zuletzt sich selbst. Ungezügelt, der Weltautor Jochen Wagner, in Memoriam Jimi Hendrix. Im Reich des Todes heißt Reinhard Götz' Theaterstück zum Terrortag 9-11, dessen späte Uraufführung am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, Regie Katrin Bayer, viel Beachtung fand, aber nicht überall Beifall. In der Tageszeitung knurrte Eckhard Knörer unter dem Titel »Ein Königsdrama als Hanswurstiade«: »Alle reden hier mit den Manierismen des Autors, mit Theoriebegriffen durchsetzt. Aller Rede ist von Mündlichkeit weit entfernt, oszilliert zwischen Selbstaussprache und Selbstanalyse. So verschwimmt, wie schon zuletzt im Roman Johann Holtrop, der Unterschied zwischen Götz Speak und Figurenrede, zwischen Aussage und Deutung. Die Figuren sagen, was Götz weiß, ohne dass ihnen selbst das Mindeste dämmert.« In der Wochenzeitung Der Freitag zeigte sich Angela Richter vor allem irritiert. Bilder der Folterszenen aus Abu Ghraib auf Großleinwand, der Einbruch des Realen, unerträglich anzuschauen. Darunter auf der Bühne: Das Ensemble flätzt in Sesseln herum, trägt Bademäntel und isst dabei Popcorn. Zwei Clowns treten auf und äffen die Zuschauer nach. Dann beschmieren sie den gebeugten Gefolterten auf der Leinwand mit Farbe und den Worten: Wo bleibt der Fun? Zur Ironie gesellt sich eine Reflexion auf Zynismus. Mir fällt ein Satz von René Polesch ein, sinngemäß: Man kann Vergewaltigung nicht kritisieren, indem man Vergewaltigung auf der Bühne spielt. Stimmt das? Irgendwann heißt es im Stück, dass Empathie nicht ausreicht. Aber vielleicht wäre sie ein Anfang? Nicht zynisch, aber schön suffisant äußerte sich in der Wochenzeitung Die Zeit Christine Lemke-Mattwey zu einem substanziell weichen Thema: Der Busen als Brust. Ich finde den Vorgang des Stillens ganz und gar nicht unästhetisch. Und ich mag Kinder, ehrlich, aber ein wenig könnte sich das Ob in der Öffentlichkeit schon nach dem Wie richten. Muss es wirklich sein, dass Frau ihre Brust am Restauranttisch vollumfänglich entblößt, eine Drückprobe macht, ja, es tropft, nämlich auf die Tischdecke, um dann das halbe Lokal an ihrem Stillstress teilhaben zu lassen? Kulturkritik der härteren Sorte gab's von Botho Strauß. Die Tageszeitung Die Welt veröffentlichte einen Auszug aus dessen neuem Buch »Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern«, eine Sammlung von Essays aus 4 Jahrzehnten. Wir haben es mit der in der Geschichte der Bundesrepublik bisher einmaligen Situation zu tun, dass den Herrschenden von links keine Kritik, sondern nur Mitläuferschaft geboten wird, so Strauß. Es handelt sich um die breiteste Majorität, die bei uns je das Sagen hatte, eine beinahe grenzenlose linke Mitte, die schärfer als früher jeden ausgrenzen möchte, der nicht einstimmt. Keiner sagt etwas, das nicht ebenso alle sagen könnten. Schaden nimmt dabei die Begabung, dagegen zu sein. Kaum nennenswerten intellektuellen Widerstand erregt die immer herrschsüchtiger werdende politisch-moralische Korrektheit. Sie hören es, Botho Strauß zeigte sich in der Welt in jener anschwellenden Boxgesangsstimmung, die ihn seit langem charakterisiert. In der Süddeutschen Zeitung rezensierte Lothar Müller die gesamte Essaysammlung des stolzen Reaktionärs Botho Strauß und nahm Anstoß an dessen Abneigung gegen alles Liberale. Bei Botho Strauß ist der liberale Kritiker mit dem nihilistischen Versucher identisch. Die Liberalität gehört samt Toleranz und Emanzipation zur Sphäre des politisch Korrekten, der seine tiefe Verachtung gilt. Und wenn es um Menschenrechte geht, dann allein um den, Zitat, Kitsch der Minderheiten und der Menschenrechte. Einen Liberalen, den er als substanziellen Widerpart ernst nehmen könnte, kennt Botho Strauß nicht. In der Gegenwart schon gar nicht und in der Vergangenheit scheint keine Hannah Arendt und kein Helmut Plessner seinen Weg folgenreich gekreuzt zu haben. So der SZ-Autor Lothar Müller, dessen Kollege Thomas Hürlemann von der Neunzücher Zeitung wiederum schwärmte: Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern ist ein Leseabenteuer. Mit dem Dichter und Denker Botho Strauß lehnt man sich hinüber aus dem eben noch einer scharf beobachteten Gegenwart in ein noch nicht, das uns aus Urzeiten urgewaltig entgegenstürzt. Der Band ist ein Präludium der ewigen Melodie, nachhallender Abgesang und anschwellender Boxgesang. Die Feuilletons waren also voll von großen Worten und erhabenen Formulierungen. Aber lassen Sie sich nicht blenden. Bitte bleiben Sie mit einer Taz-Überschrift schnell, unerschrocken und ein bisschen frech.
Der Wochenrückblick der Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war unser Fazit am Samstagabend. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder da. Kommen Sie gut durch die Nacht.